Ja, ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte oder in einen Bericht über meine Lieblingsfigur der Bibel, nämlich über den Propheten Elia. Und zwar finden wir die Story im 1. Königebuch im Kapitel 19. Es ist jetzt ein längerer Abschnitt, ich möchte ihn uns vorlesen, dass wir so einen ersten Einblick haben, so um was geht es, was kommt auf uns zu. Und ich möchte euch einladen, als Zeichen der Ehrfurcht und des Respekts vor unserem Gott und seinem Wort, wem es möglich ist, zur Lesung des Textes aufzustehen. 1. Könige, Kapitel 19. Und König Ahab erzählte seiner Frau Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er die Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht genauso verfahre wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und lief fort um seines Lebens willen. Und er kam bis nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagereise weit. Und er kam und er setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er erbat für sich den Tod und sprach: Es ist genug. So nimm nun, Jahwe, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel Jahwes des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank. Und in der Kraft dieser Speise ging er 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb über Nacht. Und siehe, das Wort Jahwes des Herrn kam zu ihm, und er sprach zu ihm: Was willst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe heftig geeifert für Jahwe, den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, auch mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach: Komm heraus und tritt auf den Berg vor Jahwe, den Herrn. Und siehe, Jahwe, der Herr, ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor Jahwe, dem Herrn, her. Jahwe aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben. Aber Jahwe war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber Jahwe war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel, und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was willst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe heftig geeifert für Jahwe, den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber Jahwe, der Herr, sprach zu ihm: Kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus, und geh hinein und salbe Hasael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben, und Elisa, den Sohn Zaphats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasaels entflieht, den soll Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Lieber Herr Jesus Christus, bitte öffne uns die Herzen und die Ohren für deine gute Botschaft heute Morgen. Leite uns in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Bitte setzt euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein sehr geschichtsinteressierter Mensch, und mir ist es immer wichtig zu wissen, wo befinde ich mich eigentlich historisch. Und der Prophet Elia, also das ist ja sowieso immer das Spannende an biblischen Geschichten, die finden ja nicht im luftleeren Raum statt, das sind ja keine Märchen oder Legenden, sondern die können wir historisch einordnen, die sind von konkreten Leuten zu konkreten Zeiten, haben die stattgefunden. Und unsere Geschichte spielt im 9. Jahrhundert vor Christus, also irgendwo so um das Jahr 857 vor Christus. Das Reich Israel, ich habe euch da so eine Karte mitgebracht, dass ihr das mal seht, so die Region, wie sie damals aussah. Da habt ihr das Nordreich Israel, das Südreich Juda und halt die ganzen Nachbarn, die es da so schön gab. Und im Nordreich war zu dieser Zeit König Ahab an der Macht, im Südreich König Josaphat. Und parallel dazu haben wir in Ägypten gerade die dritte Zwischenzeit, das heißt keine Zeit der Stabilität, sondern ein Drunter und Drüber, die 22. Dynastie. Da kann man jetzt weder große Bauwerke zeigen, noch bekannte Pharaonen nennen, weil eben das war eine der Zwischenzeiten, die hatten mit sich zu tun. Die haben sich ständig um den Thron gestritten oder mit den Priestern in Theben, je nachdem, wer halt gerade der Gegner war und die Macht streitig gemacht hat. Also die waren mit sich beschäftigt. In dem Gebiet vom heutigen Irak und Iran ist da die erste Supermacht am Aufsteigen gewesen, nämlich das Neuassyrische Reich. Das wurde halt auch von den israelitischen Königen mit Argwohn gesehen, weil das immer größer geworden ist. Die haben Krieg geführt, die haben ihre Grenzen ausgedehnt. Und da zog sozusagen so das dunkle Unwetter am Horizont auf, was dann auch in den nächsten Jahrhunderten zum Untergang vom Nordreich führte. Was ist sonst noch passiert? In der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, wurde das griechische Alphabet erfunden. Also erfunden war es nicht ganz, sondern die Griechen hatten Handelskontakt mit den Phöniziern, die da oben an der Küste gesegelt, also von der Küste ausgehend über das ganze Mittelmeer, Handelsbeziehungen bis nach Spanien hatten. Und die haben das ihr Alphabet zu den Griechen gebracht, die fanden das so toll und fanden das praktikabel, haben das an ihre Verhältnisse angepasst und schwupp hatten wir das griechische Alphabet. Also, dass ihr das mal wisst, zur gleichen Zeit war das der Geburtstag vom griechischen Alphabet. Was passiert in Europa in dieser Zeit? Tja, da wissen wir leider nicht so viel, weil während der alte Orient eben schon verschiedenste Alphabete hatte, unglaublich viel an schriftlichen Zeugnissen, an archäologischen Zeugnissen hinterlassen hat, hat man bei uns keinerlei schriftliche Zeugnisse. Das ist ein bisschen schade. Wir können uns nur so auf ganz wenig Ausgräber-Sachen beschränken und wir können einfach sagen, in Europa, die Europäer, die haben damals immer ein bisschen hinterhergehinkt, fing da gerade die Eisenzeit an. Also die Bronzezeit ging zu Ende. Man war in der Lage, auch sehr hochwertige Bronzeprodukte herzustellen. Man hat dort sehr schöne Bronzearbeiten gefunden. Waffen, Schmuck, aber auch Alltagsgegenstände, zum Beispiel Wagenräder aus Bronze. Und eben da kommt das erste Eisen aus dem Nahen Osten, kommt nach Europa. Und das, bei uns ist die sogenannte Urnenfelderkultur für die, die halt historisch interessiert sind. Das heißt, die haben ihre Toten verbrannt, in Urnen gesteckt und irgendwo vergraben. Genau. Einfach, dass wir so ein bisschen wissen, was ist passiert außerhalb von Israel, wo sind wir? Und was ist jetzt nun mit diesem Elia? Dieser Elia war ein Mann wie du und ich, ein ganz normaler, einfacher Mensch. Der hat sein Tagwerk gemacht, der ist seinem Leben nachgegangen und plötzlich ist Gott in sein Leben getreten und hat gesagt, Elia, ich brauche dich, ich habe einen Chefjob für dich. Und der hat es in sich. Der hat nämlich gesagt, geh mal zum König Ahab von Nordreich Israel. Der ist nämlich auf falschen Wegen. Der hatte nämlich die Isabel geheiratet, die Tochter des phönizischen Königs. Und die hat nicht nur viel Geschenke mit in die Ehe gebracht, sondern auch noch eine ganze Reihe an Göttern. Unter anderem halt Baal, das war der Gott des Wetters und der Fruchtbarkeit. Und Astarte, das war das weibliche Gegenstück dazu. Hat sich in Samaria niedergelassen, der Königsstadt im Norden, und hat dort entsprechend Tempel gebaut für Baal und für Astarte. Aber das war noch nicht genug, nein, sondern sie hat auch Druck ausgeübt. Ich meine, Frauen haben ja meistens ihren Mann relativ gut in der Hand. Und dann hat sie ihn um den kleinen Finger gewickelt und gesagt, so, jetzt müssen wir doch schon mal ein bisschen arbeiten, dass ihr ein bisschen fortschrittlicher werdet und dieser alte Jahwe-Glauben an den Gott Israels, den packen wir mal in die Rumpelkammer. Und hat da angefangen, Werbung zu machen beim Volk für ihre Propheten. Und als das auch noch nicht reichte, hat sie angefangen, die Propheten zu verfolgen. Das heißt, Propheten, das waren die, die wussten, wie und was der Wille Gottes ist, die das Volk ermuntert und ermahnt haben, dran zu bleiben, mit dem Gott Israels unterwegs zu sein. Und die wurden mundtot gemacht, weil solche Schreihälse konnte man nicht brauchen. Die sollten die Leute nicht ablenken von dem richtigen, dem guten Glauben an Baal und Astarte. Der hat nebenbei natürlich auch noch Geld eingebracht für die königlichen Kassen, war natürlich viel angenehmer für den König zumindest. Aber Gott lässt sich sowas nicht gefallen. Es war sein Volk und er hat es auserwählt und hat gesagt, ich will mit dir unterwegs sein als Volk. Und deswegen beruft er den Elia und sagt, so, ich habe einen Job, geh zum König Ahab und sag ihm, weil du, Jahwe, den Gott Israels verlassen hast, wird es kein Tau und keinen Regen mehr geben, so lange, bis Gott es durch mich widerruft. Als Zeichen, dass er der Herr über das Wetter ist, als Zeichen, dass er alles in der Hand hält. Und der Elia, der macht das. Der geht zum König und haut ihm diese krasse Botschaft um die Ohren. Und der König, ja, der nimmt das relativ gelassen zur Kenntnis, sagt sich wahrscheinlich auch, ja, was soll das, so irgendwie so ein komischer Mann mit so einem Ziegenhaarmantel, sah jetzt nicht so besonders nett aus, war nicht schön gekleidet, muss ich sicher nicht ernst nehmen. So, der Elia zieht sich zurück und es passiert tatsächlich, die Regenzeit bleibt aus und die nächste Regenzeit auch. Und es wird immer trockener, es wird immer schlimmer im Land. Und er selber, der Elia, zieht sich zurück und wird von Gott versorgt. Hat sozusagen Lieferservice, nämlich Raben, die ihm Brot und Fleisch bringen. Ist jetzt vielleicht nicht so der ausgewogene Speiseplan, aber ist besser als zu verhungern. Und er wird von Gott versorgt. Und irgendwann sagt Gott ihm so, jetzt langt es, die Zeit ist reif, geh zu Ahab, zeig dich ihm und sage, so, jetzt ist fertig. Ich werde beweisen, dass ich der wahre Gott bin. Und der Elia macht sich auf, geht zum Ahab und sagt, so Ahab, ich habe eine Nachricht für dich von Gott, jetzt ist fertig. Wir treffen uns auf dem Gebirge Karmel. Kann ich die nächste Karte haben? Das ist einfach dort diese kleine Felsnase, die dort so hoch geht. Das ist so das Karmelgebirge, was da... Ich habe doch hier so einen schicken Dingsbums. Ja, genau, die da. Da, beziehungsweise hier diese... Meine Güte, ich zitter ein wenig doll. Da. Ich hoffe, es war trotzdem sichtbar, wo da die Felsnase ist. Auf dem Karmelgebirge sagt er, sammle mir alle Baalspropheten und ich werde auch da sein. Und dann gibt es dort eine riesige, krasse Demonstration der Macht Gottes. Und zwar sind es 450 Baalspropheten, die dort kommen. Und ein Prophet von Jahwe, dem Gott Israels. Und dort demonstriert Gott seine Macht. Der Elia lässt dort einen Altar bauen, legt dort das Opfer alles schön bereit, das Holz und so, bei den Baalspriestern auch. Und er sagt, gut, wir machen jetzt einen Wettstreit der Götter, nämlich ihr ruft euren Gott an, er soll Feuer vom Himmel schicken, er soll sein eigenes Opfer praktisch zum Brennen bringen. Und ich werde dann das Gleiche machen. Und die Baalspriester, die tanzen und die rufen und die schreien den ganzen Vormittag über. Und dann, weil es nicht hilft, fangen sie an, sich die Haut aufzuritzen, dass das Blut läuft, also so als Zeichen der Unterordnung unter ihnen, Gott als Opfergabe. Und der Elia, der hat sogar noch den Mut, dass er sich dreist hinstellt und die sich noch über sie lustig macht. Er sagt, ja, vielleicht müsst ihr lauter rufen, vielleicht schläft Baal gerade. Ja, vielleicht müsst ihr auch lauter schreien, vielleicht ist er gerade, also im Hebräischen heißt es dort, vielleicht bedeckt er gerade seine Füße, das heißt so viel wie, vielleicht ist er gerade kacken. Der hört euch nicht oder ist gerade beschäftigt mit anderen Sachen. Tja, schade, deswegen kommt er nicht. Also er macht sich knallhart über sie lustig. Und die tanzen den ganzen Tag und irgendwann brechen sie zusammen, weil sie nicht mehr können. Und er sagt, so, jetzt bin ich dran. Und er sagt, gut, weil es noch nicht reicht, ich brauche noch Wasser. Er lässt einen Graben ziehen noch um den Altar, gießt da noch Wasser drauf und es ist alles nass. Und dann geht er auf die Knie und er betet, Jahwe, Gott Israels, zeige diesem Volk, dass du Gott bist. Und dann passiert das Wunder und Gott schickt Feuer und das Feuer, das verbrennt nicht das Fleisch, nicht nur das Fleisch auf dem Altar und das Holz, sondern den gesamten Altar und das Wasser drumherum. Alles weg und das Volk realisiert, krass, ja, Jahwe, Gott, das ist der Gott, dem wir nachfolgen wollen, das ist der wahre Gott. Und sie fallen vor ihm nieder und vor diesem Gott und beten ihn an, sagen, wir wollen diesem Gott wieder neu nachfolgen. Dieses krasse Wunder erlebt der Elia. Und anschließend, das ist jetzt vielleicht für unsere Ohren ein bisschen merkwürdig, aber dann bringt er die Propheten des Baal um. Warum? Aus zwei Gründen. Erstens, weil es als Zeichen der Gerichtshandlung, Gott ist der einzig wahre Gott und er bestraft all die, die gegen ihn agieren. Und zum anderen war es damals so üblich, also nicht nur in Israel, sondern auch bei allen anderen Völkern. Echte Propheten hat man leben gelassen. Falsche Propheten wurden umgebracht. Ein falscher Prophet ist jemand, der etwas voraussagt, was nicht eintrifft. Also hat er sozusagen das, was allgemein gültig war, an ihnen vollstreckt, weil die Propheten des Baals haben gesagt, Baal ist der Herr des Blitzes und des Feuers. Er hat die Kontrolle über alles. Sie haben gesagt, wir haben die Kontrolle über Baal oder wir können ihn dazu bringen, dass er etwas tut, aber es ist nichts passiert. Also war die logische Konsequenz, dass sie dafür umgebracht werden, weil sie falsche Propheten sind, weil sie nicht dem richtigen Gott nachfolgen. Und in dieser Situation, also das reicht noch nicht mal, als ob nicht das schon eine krasse Machtdemonstration Gottes genug wäre. Nein, dann geht Elia beten. Und wenn ihr euch überlegt, wo das liegt, dort dieser Höhenzug, dann habt ihr ja dort auch den Blick aufs Meer. Und wenn es in Israel geregnet hat, dann kam, oder auch heute ist es noch so, wenn es regnet, dann kommt der Regen vom Meer. Und dann staut er sich entsprechend an dem Hochland, wo auch Jerusalem und Bethlehem liegen, und dann regnet es sich ab. Und er geht auf die Knie und er bittet Gott darum, dass Jahwe Gott wieder den Himmel öffnet und Regen schenkt. Und er schickt seinen Diener und sagt, geh, guck mal, siehst du was über dem Meer? Er sagt, nein, da ist nichts. Und dann schickt er ihn nochmal, nein, da ist nichts. Und beim dritten Mal sagt er, ja, ich sehe was, eine kleine Wolke, so groß wie die Faust eines Mannes. Und der Elia sagt, gut, okay, beendet sein Gebet und sagt, geh zu König Ahab, der war halt auch bei diesem Spektakel mit dabei, geht zu König Ahab und sagt, er soll sich beeilen, dass er nach Jezreel kommt, das ist eine Stadt in der Ebene, damit er nicht nass wird. Weil sich innerhalb von kürzester Zeit bedeckt sich der ganze Himmel und es fängt an mit Regnen. Endlich regnet es wieder, das Land hat wieder Wasser und die Fruchtbarkeit kehrt zurück. Und Gott zeigt, dass er der Gott der Fruchtbarkeit ist und nicht Baal. Und in dieser Situation, dann ist noch eine lustige Anekdote nebenbei, da heißt es nämlich so schön, und der Geist Gottes kam auf Elia, er band sein Gewand hoch und rannte vor Ahabs Wagen her nach Jezreel. Also da haben wir den schnellsten Mann der Bibel, nämlich Elia, der dort in der Kraft des Heiligen Geistes einfach mal eben vor dem Streitwagen des Königs Ahab vorne wegrennt und zuerst in Jezreel ist. Aber dieser Mann hat unglaublich viel mit Gott erlebt. Der hat erlebt, dass Gott, der Allmächtige, alles in seiner Hand hält. Dass er das Wetter kontrolliert. Dass er Feuer schenken kann, was völlig nicht greifbar ist. Und dass er ihm sogar die Kraft geben kann, schneller zu rennen als ein doppeltes Pferdegespann. Und dann setzt unsere Story ein. Dann heißt es dort, und Ahab erzählte seiner Frau Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Und die Frau, die reagiert natürlich. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem. Das heißt, sie schwört, das ist so eine klassische Schwurformel, die Götter mögen mir dies und das tun, wenn ich nicht. Also wenn ich das nicht ausführe, dann werden mich die Götter strafen. Ich schwöre bei meinen Göttern, dass ich das ausführen werde. Innerhalb von 24 Stunden bist du ein toter Mann. Und jetzt erwartet man doch von diesem Mann Gottes, der so viel mit ihm erlebt hat, der erlebt hat, wie er von Raben versorgt wurde, die ihm Brot und Fleisch gebracht haben, der erlebt hat, wie Feuer von Gott vom Himmel fiel, der erlebt hat, wie Gott Regen schenkt, dann erwartet man doch, dass der standhaft ist. Dass der sich hinstellt und sagt, ja, du kannst mir gar nichts tun, weil ich stehe auf der Seite Jahwes, des Gottes Israel. Er wird mich bewahren und behüten. Aber nein, das passiert nicht. Sondern, und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Mit anderen Worten, der macht sich vor Angst in die Hose und rennt weg, so schnell ihn seine Beine auch ohne Heiligen Geist tragen. Und zwar unglaublich weit, also so von der Karte her, wenn ihr das so habt, ich habe da nochmal die nächste zum besser reinzoomen. Wir haben jetzt, also da oben ist noch der Ausläufer vom Karmel. Und jetzt muss ich kurz schauen, genau, da oben der kleine schwarze Punkt da, das ist Jezreel. Also auf der Karte da oben, der da. Und dann rennt er von Jezreel, hier ungefähr ist die Grenze zwischen dem Nord- und dem Südreich, ins Südreich Juda und bis nach Beersheba. Also da unten hin. So. Also die südlichste Stadt. Weiter geht es gar nicht. Da ist das Land Israel zu Ende. Danach kommt nämlich die Negev-Wüste. Und dann geht es über in die Wüste auf der Halbinsel Sinai. Dort rennt er. Also er rennt einmal quer durch das Land weg. Und dann reicht es noch nicht, sondern dann lässt er seinen Diener in Beersheba zurück und geht alleine in die Wüste. Also dort, wo ihm niemand nachkommt, wo ihm niemand mehr begegnen kann. Und dort, man hat den Eindruck, ihn hat die Angst gepackt und in der Angst, im Adrenalin rennt er einfach mal und jetzt kommt er langsam zur Ruhe. Wüste, da ist nichts, er ist alleine und er fängt an zu reflektieren, was ist eigentlich passiert. Und plötzlich wird ihm bewusst, wo er steht, nämlich ich habe meinen Gott verlassen. Ich habe mich nicht auf Jahwe, den Allmächtigen, verlassen, sondern ich bin vor Angst weggelaufen. Ich bin ihm untreu geworden. Dabei habe ich doch eigentlich den Auftrag gehabt, die Leute zu ermutigen, damit sie nicht mehr untreu sind. Und jetzt bin ich selber untreu geworden. Und was ist seine Reaktion? Er setzt sich unter einen Ginsterstrauch und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun, Jahwe, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Am Tiefpunkt angekommen, in der tiefsten Depression, weil ihm bewusst geworden ist, was für ein krasser Versager er ist, schaut er in die Geschichte und sagt, ich bin genauso wie das Volk. Ich bin genauso wankelmütig. Er hat vorhin auf dem Berg Karmel, hat er noch dem Volk eine flammende Rede gehalten und gesagt, hey, wie lange hinkt ihr auf beiden Beinen? Das geht doch nicht. Entweder folgt ihr Baal oder Jahwe. Ihr könnt doch nicht beidem hinterherlaufen. Entscheidet euch heute. Und jetzt stellt er fest, ja, aber ich bin doch genauso. Ich hinke doch auch. Ich vertraue nicht auf Gott. Und er ist mitten in der Wüste. Das heißt, in der Wüste, das ist der Ort, an dem Gott sein Volk geprüft hat und er hat es 40 Jahre durch die Wüste ins verheißene Land geführt und er sagt, ich bin genauso wie die Väter damals in der Wüste. Ich weiß, ihr habt ja gerade im Rahmen der STH diese schicke Predigtreihe so über Exodus und so. Also da habt ihr sicher so ein paar spannende Einblicke, was da alles abläuft in dieser krassen Wüstenstory. Und er schaut jetzt sozusagen zurück, er ist selber in der Wüste und er sagt, ja, ich bin auch innerlich am Wüstenpunkt angekommen, ich bin leer und ausgebrannt. Und ich bin genauso wie die Leute damals, die in der Wüste gestorben sind, weil sie nicht an Gott geglaubt haben, weil sie ihm nicht vertraut haben. Ich bin genauso. Und das Einzige, was ich verdiene, ist der Tod. Das ist das, was mir zusteht. Darauf habe ich ein Recht, auf nichts anderes mehr, weil ich habe versagt. Und mit dieser Haltung setzt er sich in den Busch und sagt, okay, Herr Jesus, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Du kannst mich töten. Du kannst mein Leben nehmen, weil es ist nichts mehr wert. Ich habe versagt. Und hier die erste Begegnung Gottes. Was macht Gott an dieser Stelle? Wie begegnet Gott ihm? Man würde jetzt vielleicht erwarten, dass es so ähnlich ist wie auch in der Wüstenstory, dass er so groß, pompös, eben wie auf dem Karmel Feuer vom Himmel fällt oder was auch immer. Nein, zuerst kommt einfach ein Engel, den sanft antippt. Hey, Elia, wach mal auf. Und ihm einfach nur zeigt, guck mal, ich habe dir was mitgebracht, nämlich frisch gebackenes Brot und Wasser. Und er sagt nur, steh auf, iss und trink. Der Elia stürzt sich auf das Brot und auf das Wasser. Und ich finde es so bemerkenswert zu sehen, wie wunderbar unser Gott ist. Gerade im Vergleich zu anderen Göttern. Es gibt Storys unter anderem halt auch über die Astarte oder den Baal. Astarte war nicht nur auch eine Fruchtbarkeitsgöttin, sondern auch die Kriegsgöttin. Die hatte zum Beispiel so einen Gürtel mit den Köpfen ihrer Feinde, den sie getragen hat. Und diese Götter, die hatten überhaupt kein Verständnis für das Versagen. Wer dort versagt hat, der wurde knallhart abgemurkst, weil der hat ja sein Ziel verfehlt. Der war ja nichts mehr wert. Und der Gott der Bibel, der lebendige Gott, ist so ganz anders. Er begegnet Elia in seiner tiefsten Not, in seinem depressivsten Tiefpunkt. Ich meine, der ist suizidgefährdet, der Mann. Wir würden ihn heute einweisen. Der will nicht mehr leben. Der ist kaputt und am Ende, der hat keine Perspektive mehr. Und was, wie begegnet Gott ihm in seinen ganz menschlichen Bedürfnissen? In erster Stelle sagt er, hey, der braucht erstmal was zu essen und was zu trinken und der muss sich erstmal ausschlafen. Weil der ist gerannt wie ein Irrer, der ist weggelaufen, der hatte so krasse Angst. Jetzt braucht er erstmal einen Moment der Ruhe. Und so begegnet der allmächtige Gott ihm. Er schenkt ihm Essen, Trinken und Ruhe. Und dann lässt er ihn schlafen, dann weckt er ihn nochmal und sagt, hier, guck mal, ich habe dir nochmal was zu essen mitgebracht, der Engel. Und er sagt auch hier gibt er ihm schon wieder einen Auftrag. Er sagt nämlich, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Das heißt, hier schwingt schon die Antwort mit, dass er nämlich sagt, ja, lieber Elia, ich nehme dein Leben nicht. Du hast gesagt, lass mich sterben, aber ich lass dich nicht. Ich habe einen Plan für dich. Dein Leben ist nicht fertig. Ich habe Perspektive. Ich will dir Hoffnung und Zukunft schenken. Und er sagt, ich habe was mit dir vor, also iss und trink, du brauchst die Kraft. Und dann heißt es, in der Kraft dieser Speise lief er 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste bis zum Berg Horeb. Was ist der Berg Horeb? Der Berg Horeb, das ist eine andere Bezeichnung für den Berg Sinai. Das ist der Berg, auf dem Gott mit seinem Volk einen Bund geschlossen hat. Das heißt, der Elia führt sozusagen wie als Einzelner nochmal die Wüstenwanderung nach. Er landet in der Wüste, er realisiert, ich habe den Bund gebrochen mit meinem Gott. Ich bin untreu gewesen. Und Gott versorgt ihn, so wie das Volk auch. Er hat auch das Volk 40 Jahre in der Wüste versorgt mit allem, was es brauchte. Er versorgt den Elia. Und der geht 40 Tage und 40 Nächte, nicht 40 Jahre, aber auch wieder die Zahl 40, taucht wieder auf durch die Wüste. Wohin? Zum Berg Gottes, wo der Bund geschlossen wurde, wo Gott gesagt hat, ich bin treu, ich stehe an deiner Seite als mein Volk Israel. Dort wird er zurückgeführt. Der den Bund gebrochen hat, kommt dahin, wo der Bund geschlossen wurde. Und auch dort wieder ist die erste Frage, dann heißt es, er kam in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort Jahwes kam zu ihm und er sprach zu ihm. Jetzt würde man vielleicht auch wieder erwarten, ja, was sagt Gott? Sagt er, hey, was soll das? Warum hast du nicht auf mich gehört? Warum bist du weggelaufen? Was soll der ganze Mist? Nein, er fragt ihn, was willst du hier, Elia? Die Frage Gottes ist in keinster Weise ein Vorwurf. Er macht Elia keine Vorwürfe. Er konfrontiert ihn nicht mit seinem Versagen und sagt, du hast und du hättest. Was soll das? Ich kann dich nicht mehr gebrauchen. Oder, also du musst jetzt erstmal einen Kurs belegen, ehe du wieder brauchbar wirst. Mach mal eine Weiterbildung oder irgendwas. Nein, was willst du hier? Er begegnet ihm zutiefst auch wieder auf der Herzensebene. Was bewegt dich? Was brennt dir auf dem Herzen? Was ist in dir kaputt gegangen? Diese Frage stellt der lebendige Gott, wenn wir am Tiefpunkt angelangt sind. Und dann bricht es aus Elia heraus. Ich habe heftig geeifert für Jahwe, den Gott der Heerscharen. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten auch danach, mir das Leben zu nehmen. Ist das nicht krass? Der erlaubt sich, so mit Gott zu reden. Und Gott findet das völlig in Ordnung. Für Gott ist es überhaupt kein Problem, wenn du dich mal so richtig bei ihm auskotzt. Der verträgt das, der will das. Das ist das, wie Gott uns begegnet. Wenn es dir beschissen geht, dann darfst du das auch so nennen. Dann musst du das nicht bunt anmalen oder eine Fassade aufbauen und so tun, als ob nein. Gott verträgt es, wenn wir ehrlich zu ihm sind. Und dann darfst du all das, was dich kaputt macht, all das, was dich beschäftigt und das, was du auch nicht verstehst in deinem Leben, darfst du ihm einfach mal vor die Füße kloppen und sagen, hier, was soll das alles? Ich verstehe es nicht. Warum? Und genau das macht er. Er sagt, ich habe doch gekämpft. Ich habe so viel gebrannt für dich, dass ich jetzt einen Burnout habe. Ich habe mich ausbrennen lassen für dich. Ich war doch für dich unterwegs. Nicht für irgendwas anderes, nein, für dich. Mit Leidenschaft, mit Herzblut habe ich mich investiert. Und was habe ich davon? Dein Volk hat deinen Bund verlassen. All deine Altäre wurden niedergerissen. Alle Propheten umgebracht. Und ich bin alleine. Nur noch ich. Ich bin Einzelkämpfer. Und ich kann nicht mehr. Und jetzt wollen sie mich auch noch umbringen. Wie reagiert Gott? Er sagt, komm heraus und tritt auf den Berg vor Jahwe. Jetzt kommt es, nachdem Elia sich ausgekotzt hat, erwartet man vielleicht jetzt mal eine krasse Antwort Gottes. Und die Antwort Gottes ist, okay, komm, dann trete vor mich. Du hast mich herausgefordert, gut, ich komme. Und er trat heraus und dann, was passiert dann? Und ein starker, großer Wind, ein Sturm fegt über diesen Berg und über diese Höhle. Felsen werden durch diesen Wind in die Abhänge gestürzt. Also ein unglaublicher Lärm, dass der Elia, dass dem Hören und Sehen vergeht, ja, dem sausen die Ohren. Aber was heißt es? Aber Jahwe war nicht in dem Wind. Als nächstes ein riesiges Erdbeben. Die Erde wackelt unter seinen Füßen. Er kann sich kaum auf den Beinen halten. Aber Jahwe war nicht im Erdbeben. Und dann ein riesiges Feuer, auch wieder aus dem Nichts, eine Feuerwand, die da vorbeigeht. Aber Jahwe war nicht im Feuer. Hier auch wieder die Parallelität zum Bundesschluss auf dem Sinai. Dort kommt Gott auch mit Erdbeben, mit gewaltiger Stimme, mit Feuer, sodass alles Volk ihn hören kann und vor ihm zittert, weil sie Angst haben, sagen, was ist das für ein gewaltiger Gott, krass. Aber hier heißt es, und er war nicht. Und dann kommt, finde ich, die schönste Stelle. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Ein leises, ein sanfter, leiser Hauch. Was ganz Zärtliches und Vorsichtiges. Und das war die Stimme Gottes. Und dann heißt es, und der Elia, der realisiert das. Und dann verhüllt er sein Angesicht als Zeichen der Ehrfurcht vor Gott, weil er weiß, Gott kann man nicht direkt so begegnen. Das macht mich als Mensch kaputt. Ich kann die Heiligkeit Gottes nicht aushalten. Also verhülle ich mein Gesicht und trete in die Gegenwart Gottes. Und in diesem leisen, sanften Säuseln redet Jahwe, der Herr, zu ihm. Und das finde ich so wunderbar. Wir haben manchmal den Eindruck, dass Gott immer nur so groß und mächtig wirken muss. Und der Elia, der hat es sicher auch erwartet. Wie gesagt, er kannte ja die Bundesgeschichte. Der wusste ja, wie Gott an diesem Berg seinem Volk begegnet war. Und Gott zeigt, er hätte im Erdbeben sein können. Er hätte ihm im Sturmwind begegnen können. Er hätte im Feuer sein können. Aber er hat gesagt, das ist nicht das, was jetzt in die Situation passt. Er führt dem Elia vor Augen, ich kann so sein. Aber das ist jetzt nicht das Richtige. Sondern er begegnet ihm mit einem sanften, leisen Säuseln. Mit dem leichten Hauch, wie so eine zärtliche Berührung, die sanfte Hand auf der Schulter. Das ist Gott, wie er Elia gegenübertritt. Er nimmt ihn sozusagen in den Arm. Er sagt, ich weiß, dass du kaputt bist und da muss ich jetzt nicht noch mit meiner Macht draufhauen, das nützt doch nichts. Du bist zerbrochen. Und wir haben die Aussagen der Bibel, dass es heißt, Gott ist nah denen, die zerschlagenen und zerbrochenen Herzen sind. Und Jesus, der greift das auch auf. Er, der Gott zum Anfassen war, der lebendige Sohn Gottes, sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch stärken. Und genau dieser wunderbare Heiland, der das sagt, begegnet hier dem Elia. Ich will dich stärken, ich will dich sanft in die Arme schließen, weil das ist, wie Gott arbeitet, wenn wir am Ende sind und wir versagt haben. Und er beginnt wieder mit der Frage. Er fragt noch einmal, Elia, was machst du hier? Die Frage, solltest du nicht vielleicht woanders sein? War dein Platz nicht bei deinem Volk? Aber doch bist du jetzt hier. Du suchst meine Gegenwart. Was brauchst du? Was ist dein Begehr und dein Anliegen? Und der Elia wiederholt es noch einmal. Ich habe so hart gekämpft für Gott und es hat scheinbar nichts gebracht. Ich bin am Ende, ich weiß nicht weiter, ich kann nicht mehr. Und ich bin der Einzige. Und jetzt wollen sie mich umbringen. Und was sagt Gott? Der fängt gar nicht an, mit ihm zu diskutieren. Der sagt nicht, nee, du liegst völlig falsch, jetzt pass mal auf, ich sag dir mal, wie es wirklich ist. Nein. Ganz simpel, kehre wieder um auf deinen Weg zurück zur Wüste, wandere nach Damaskus, salbe Hazael zum König über Aram und Jehu zum König über Israel und Elisa zum Propheten an deiner Stelle. Also Gott schenkt einfach wieder einen neuen Auftrag. Der redet gar nicht groß darüber, was ist jetzt alles schiefgelaufen, was hätte besser sein können, nein. Der begegnet Elia einfach und sagt, ja, ich weiß, wo du herkommst. Und jetzt kehre wieder um, denn ich habe einen neuen Job für dich. Dein Auftrag ist noch nicht fertig. Ich lasse dich nicht so einfach vom Haken. Du kannst dich nicht einfach in den Strauch legen und sagen, ich habe keinen Bock mehr, lass mich sterben. Nö, ich gehe mit dir und ich bleibe mit dir unterwegs. Kannst du machen, was du willst, mich wirst du nicht los. Geh wieder zurück und salbe den zum König. Salbe den und bestimme eine Nachfolge. Das heißt, er eröffnet Elia plötzlich Perspektiven, indem er nämlich sagt, dein Werk geht nicht mit dir zugrunde, weil du wirst eine Nachfolge einsetzen. Dann bist du nicht mehr allein, der wird dich eine Zeit lang begleiten. Das war damals so üblich, dass man entsprechend, wie ein Lehrling, nimmt den Elisa sozusagen in die Lehre als Prophet. Das heißt, okay, dein Bedürfnis, oder du sagst, ich bin allein, ich kann nicht mehr, dann stelle ich dir jemanden zur Seite. Du musst nicht mehr allein sein. Und er gibt ihm, wie gesagt, einen neuen Auftrag, eine neue Perspektive. Ich lasse dich nicht los, du bist wertvoll und ich habe weiterhin einen Plan für dich, auch wenn du der Meinung bist, dass du völlig gescheitert bist und es keine Perspektive mehr gibt. Ich habe eine für dich. Und dann öffnet er noch weiter den Horizont, indem er sagt, ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Das heißt, er eröffnet den Horizont und sagt, du bist nicht alleine. Es gibt noch 7000 andere, die genau wie du im Verborgenen im scheinbaren Einzelkampf dran geblieben sind, die mir treu waren, die nicht Baal hinterhergerannt sind. Du bist nicht allein, sondern es gibt ganz viele. Und die alle, auf denen liegt Gottes Segen, weil Gott treu ist zu denen, die ihm auch treu sind. Oder eben sogar zu denen, die ihm untreu werden, dann bleibt er trotzdem treu. Und er kündigt auch hier wieder das Gericht an, vielleicht auch wieder etwas, worüber wir stolpern, dass er sagt, okay, die, die du salbst, die sollen mit dem Schwert losziehen. Das heißt da, und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasaels entkommt, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Das heißt, Gott kündigt hier ein Gericht an und er sagt, ich lasse es nicht ungestraft, dass diese Menschen meine Propheten umgebracht haben. Im ersten Moment, wie gesagt, passt es uns vielleicht gar nicht. Und wir stolpern darüber und sagen, was ist das? Ebenso der blutrünstige Gott des Alten Testaments. Nein, es ist der gerechte Gott. Weil das, was er hier ankündigt, ist Gerechtigkeit. Wie ungerecht wäre es, wenn die, die die Propheten Gottes, die das Richtige taten, umgebracht haben, einfach so davonkommen, denen es sogar noch gut geht. Nein, Gott ist gerecht. Er gibt jedem das, was er verdient hat. Er stellt Gerechtigkeit her. Und jeder, der selber von Ungerechtigkeit betroffen ist, weiß, was das bedeutet, wenn man in der Ungerechtigkeit steht oder wenn einem Ungerechtigkeit widerfährt und wenn es keine Gerechtigkeit gibt, wenn der andere einfach so davonkommt und der nicht mal im Hauch, im Ansatz merkt, was er eigentlich angerichtet hat und vielleicht sogar noch dankbar und froh darüber ist. Und ich glaube, dieser Aspekt ist uns heute auch in unserem Justizsystem ein bisschen verloren gegangen. Das Justizsystem sowohl erzieherische Funktion als auch Gerechtigkeit Wiederherstellungsfunktion hat. Und das heißt eben tatsächlich in dem Sinne ein Racheprinzip. Warum fordern Leute, deren Kind vergewaltigt und umgebracht wurde, dass der das getan hat, getötet wird? Weil sie sagen, das ist das Einzige, was angemessen ist. Weil er hat uns etwas unglaublich Wertvolles und Liebevolles genommen. Und nichts in der Welt, schon gar keine 20 Jahre Gefängnis, würden das wieder aufwiegen, das wieder in Ordnung bringen, wären ein Äquivalent, ein ebenbürtiges Gegenstück, eine Gegenhandlung. Und genauso agiert Gott. Er grenzt ein und sagt, nein, es ist nicht deine Aufgabe als Mensch, Rache zu üben, sondern es ist meine Aufgabe als Gott. Und Rache üben heißt eben genau das, ich nehme demjenigen das, was er mir genommen hat. Oder ich gebe ihm das Maß, messe ich ihm zu, was er einem anderen zugemessen hat. Er war der Meinung, er kann über das Leben eines anderen Menschen entscheiden und es nehmen. Dann soll sein Leben dafür genommen werden. Und nach diesem Prinzip des Gerechtigkeits wiederherstellen, handelt Gott auch. Und er sagt dem Elia, ich habe dich nicht vergessen. Dir und den toten Propheten wird Gerechtigkeit widerfahren. Aber alles zu seiner Zeit und ich handle. Soweit die Story. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, wie es dir geht und ob du dich in dieser Geschichte wiederfindest. Aber mir persönlich geht es oft genauso wie diesem Elia auch. Gerade wenn man mit Jesus unterwegs ist, dann hat man ein Leben, wo man manchmal auch an Punkten steht, wo man einfach sagen möchte, wie der Elia, ich kann nicht mehr. Kann ich nicht mal 2 Wochen Urlaub vom Christsein machen? Nachfolge ist anstrengend und ich will nicht mehr. Nur 2 Wochen ganz normal sein. Wie all die anderen auch. Sich keine Gedanken machen zu müssen, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Nicht in der Nachfolge zu stehen. Sich nicht komisch angucken lassen dafür, dass man Christ ist oder welche Standpunkte man vertritt, sondern einfach in der Masse zu verschwinden und Urlaub zu machen. Oder wenigstens ein Teilzeit-Christ sein. So ein paar Prozent ist ja okay. Also so sonntags und mittwochs im Hauskreis, da bin ich Christ, das ist okay. Ja, und wenn wir einen sozialdiakonischen Einsatz machen, ja, dann bin ich auch noch dabei. Aber sonst nicht. Das wäre doch manchmal so entspannend, oder? Manchmal denkt man sich, ich will diese Last, die das mit sich bringt, nicht tragen. Und ja, Christsein bringt einfach auch Lasten mit sich. Und Jesus hat das auch immer wieder knallhart gesagt. Und da neigen wir vielleicht auch als Christen dazu, gerade nach außen, für Leute, die noch nicht im Glauben stehen, dass man dann den Glauben schönreden möchte. So nach dem Motto, also unterschreib hier, hier und hier, du hast nur Vorteile. Alles wunderbar. Ja, und das Kleingedruckte blenden wir dann aus. Aber auch da gibt es Kleingedrucktes. Jesus, der war da ganz anders. Der hat den Leuten keine tollen Verträge, so 9,95 im Monat oder so. Und dann im Kleingedruckten steht, ja, für die ersten 6 Monate, danach sind es 35,95 oder so. hat er nie gemacht, sondern er hat immer knallhart auf den Tisch gelegt, um was es geht. Da kommt einer und sagt, Meister, ich will dir nachfolgen. Und der schaut ihn an, ah ja, das ist schön, aber bist du dir bewusst, ich habe keine Übernachtungsmöglichkeit. Also ich weiß nie am Abend, wo ich schlafe. Der Fuchs, der hat eine Höhle und der Vogel, der hat ein Nest. Aber ich habe gar nichts. Willst du mir wirklich nachfolgen? Und sagt Jesus, das kannst du doch nicht machen. Keine Ahnung von Marketing und Verkaufsstrategien. Kannst du die Leute nicht vor den Kopf stoßen? Muss das Positive in den Vordergrund stellen? Nein, Jesus sagt so, wie es ist. Hey, er sagt den Jüngern, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, verleugne sich selbst und folge mir nach. Krass, ehrlich, so ist es. Jesus sagt, klar, meine Nachfolge kostet dich alles. Ich finde es immer so schön, diese Formulierung vom Deutschen her kann man das ja gut machen, einfach zu sagen, Nachfolge Jesu ist gratis, aber nicht kostenlos. Die kostet dich nämlich alles. Jesus sagt, du musst dein Leben aufgeben. Er sagt, ich will jetzt dein Leben leben. Ich nehme es in die Hand und ich führe und leite dich. Ja, er verspricht auch ganz viel. Er sagt seinen Jüngern, ich werde bei euch sein, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Ihr seid niemals allein. Er gibt uns eine Fülle von wunderbaren Verheißungen. Er ist der gute Hirte. Er sagt, ich bin bei dir, ich führe dich auf saftige, grüne Auen und zum frischen Wasser. Und auch im dunklen Tal will ich bei dir sein und dein Stab und dein Stecken sein. Ich will dich leiten und führen. Ich behalte dich in meiner Hand. Niemand kann dich rausreißen. Ich verstehe es, wenn du am Boden liegst, weil ich habe dein Schmerz und dein Leid am Kreuz getragen. Ich weiß, was es bedeutet zu leiden. Das sagt uns der Heiland auch. Und er lädt ein in die Nachfolge. Er lädt ein, zu ihm zu kommen. Aber wie gesagt, wir dürfen das Unangenehme nicht ausblenden. Und dann kommt man eben tatsächlich an diese Punkte wie Elia zu sagen, ich mag nicht mehr. Und auch dort begegnet uns Gott mit Barmherzigkeit, weil er sagt, ich weiß, dass du nicht mehr magst und ich weiß, dass du nicht mehr kannst. Du kannst sowieso nicht. Das ist auch so ein krasses, erschütterndes und irgendwie gleichzeitig befreiendes Wort, wenn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nicht ein bisschen, wenig, nein, nichts, null, nada, niente. Ohne Jesus läuft gar nichts. Und das hat der Elia auch erfahren. In der Kraft Gottes konnte er. Aber in dem Moment plötzlich fiel alles zusammen, weil er nur noch auf das Menschliche geschaut hat, auf die Königin, auf die Macht des Staates. Und da packt ihn die Angst. Und Gott begegnet ihm und sagt, hey, weißt du, ich kann auch weiterhin durch dich wirken. Ich will weiterhin durch dich wirken. Und Jesus lädt uns durch diesen wunderbaren Text ein, zu überlegen, wo stehen wir? Bist du ein Elia und liegst du vielleicht auch gerade unterm Ginsterstrauch? Und sagst, ich weiß nicht, ich bin der totale Versager, mein Leben ist nichts wert. Ich habe nichts erreicht im Leben, ich versage täglich in meiner Ehe, mit meinen Kindern, mit meinen Mitmenschen, mit meiner Familie. Ja, selbst als Christ tauge ich nicht. Ich lese nicht anständig jeden Morgen meine Bibel und schaffe es nicht, anständig zu beten. Ja, aber dann darfst du wie Elia zu Gott kommen. Dann darfst du bei ihm deine Last ablegen. Dein Wert hängt nicht an dir, sondern an ihm. Er sagt dir, du bist wertvoll, weil er dich gemacht hat, weil er dich gerufen hat und er hat einen Plan für dein Leben. Und darin liegt dein Wert. Und deswegen begegnet er dir wie Elia. Er will dich sanft aufrichten. Er will dir eine neue Perspektive und Hoffnung schenken. Und wir dürfen zu ihm kommen. Wenn du gerade so ein Hoch hast wie der Elia vorher, dann darfst du auch zu deinem Gott gehen, darfst ihm danken dafür, dass es gerade gut läuft. Darfst ihm danken von Herzen und sagen, Herr, es ist so wunderbar, dass ich erleben darf, wie du gerade in meinem Leben wirkst. Lass mich doch für meine lieben Geschwister, die mit dir unterwegs sind, denen es nicht so gut geht, da sein, dass ich von meiner Freude weitergeben kann. Dass ich die, die nicht mehr laufen können, auf den Rücken nehme, weil ich bin gerade voll des Geistes und könnte vor dem Wagen des Königs herrennen. Ja, dann geh zu denen, denen es nicht gut geht und frage, wie du helfen kannst. Bete für sie, unterstütze sie tatkräftig. Manchmal ist es vielleicht einfach nur hilfreich, wenn du Leute mal auf eine Tasse Kaffee einlädst. Wenn du weißt, denen geht es nicht gut, die brauchen einfach mal Zeit zum Abschalten. Oder wenn du der bist, der im Auftrag Jesu ihnen zuhört, wenn sie mal jemanden brauchen zum Auskotzen. Einfach mal zuhören und das Ganze ins Gebet zu gehen, zu sagen, komm hier, lass uns noch dafür beten, ich bete noch gerade für dich, sprech dir Gottes Segen zu, weil er kann das auch, diese komische, verworrene Situation, in der du bist, er kann sie lösen. Weil er ein guter Gott ist, wird er es auch tun. Er trägt dich durch. Gott ist ein wunderbarer Gott, ein allmächtiger Gott. Und wir dürfen unser Leben in seine Hand legen. Wir dürfen uns ihm anvertrauen, gerade auch im Scheitern. Gott ist nicht gekommen für die Perfekten, weil die gibt es nicht. Er ist gekommen für die Sünder, für die Verlorenen, für die, die wissen, dass ihr Leben zerbrechlich ist und die oft genug erleben, wie das Leben unter ihren Fingern zerbricht. Und er ist gekommen, um diese Scherben aufzunehmen. Und wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dann möchte ich dich einladen, darüber nachzudenken, auch anhand der Elia-Geschichte. Wie oft hast du in deinem Leben schon Zerbruch erlebt? Wie viele Scherben liegen vielleicht in deiner Vitrine und du denkst, die müssten dringend repariert werden? Wie viel Kaputtes ist da? Wie oft warst du schon leer und ausgebrannt oder vielleicht bist du aktuell leer und ausgebrannt in Bezug auf deinen Job, auf deine Freunde, Freundschaften, die kaputt gegangen sind, vielleicht deine Ehe, die nicht gut läuft, die Beziehung zu deinen Eltern, zu deinen Kindern, die du dir so ganz anders vorgestellt hast. Dann lade ich dich ein, nimm dir die Zeit, ins Gebet zu gehen. Begegne deinem Gott, denn er ist auch dein Gott. Er will mit dir unterwegs sein. Er möchte dir begegnen wie Elia. Er möchte dir Perspektive und Hoffnung schenken. Nutze die Möglichkeit, einfach in dich zu gehen, zu sagen, ja, Herr Jesus, hier stehe ich oder hier sitze ich oder was auch immer. Und ich brauche dich gerade. Ich brauche, dass du mir begegnest wie dem Elia, weil ich weiß nicht weiter. Und er wird dir begegnen, weil er verheißt es uns. Er ist ein Gott, der uns nahe ist. Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen für dein gutes, wunderbares Wort. Und ich danke dir, dass du weißt, in welchen Situationen wir stehen. Bitte segne jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Begegne du uns mit deinem leisen, sanften Säuseln. Richte uns auf, wo wir versagen. Schenk du uns neue Perspektive und Hoffnung. Danke für deine wunderbare Güte und Treue. Amen.